Zahlungsverkehr oder Neudeutsch das Payment ist nicht nur eines der Kernelemente des Bankgeschäfts, sondern mittlerweile auch ein ungeheuer spannendes Geschäftsfeld. Enormer Wettbewerb auch durch Non- und Nearbanks, permanente technische Innovationen, die stetig voranschreitende Digitalisierung sowie neue regulatorische Vorgaben stellen die Marktteilnehmer vor immer neue Herausforderungen. Aber der Zahlungsverkehr bietet auch große Chancen, große Potenziale. Für die nach wie vor wichtigen Zinserträge ebenso wie die Provisionseinnahmen, für die Neukundenakquise und die Kundenbindung, für die Gewinnung wichtiger Daten über das Kundenverhalten, für mehr Unabhängigkeit von amerikanischen Zahlungsgiganten und Technologiefirmen, für mehr Gemeinsamkeit in Deutschland und Europa. Die Deutsche Bundesbank hat nun nach einer Corona-bedingten Zwangspause wieder zum Zahlungsverkehrssymposium und damit zum Dialog von Politik und Kreditwirtschaft, von Handel und Fintechs, von Unternehmen und Zentralbanken geladen. Über die wesentlichen Trends im Zahlungsverkehr spreche ich nun mit Burkhard Balz, dem zuständigen Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und damit dem Gastgeber des diesjährigen Zahlungsverkehrssymposiums. Mein Name ist Philipp Otto, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich. Lieber Herr Balz, ich habe es gerade gesagt, am 26. September 2022 findet endlich wieder das Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank statt. Mitten in sehr bewegten Zeiten. Welche Botschaften erhoffen Sie sich von dieser Traditionsveranstaltung?
Ja, lieber Herr Otto, zunächst einmal freue ich mich natürlich sehr, dass das Zahlungsverkehrssymposium nach dem Corona-bedingten Ausfall im vergangenen Jahr nun wieder im gewohnten Format stattfinden kann. Und auch dieses Mal stehen wieder sehr viele spannende Themen auf der Agenda. Unser vielfältiges Programm umfasst dabei strategische Fragen. Hier das Stichwort europäische Souveränität im Zahlungsverkehr, aber auch Punkte wie digitales Zentralbankgeld, Decentralized Finance, die Tokenökonomie, genauso wie die kommenden Schritte im Target-Konsolidierungsprojekt. Aber nicht nur das Programm ist hervorragend, auch die Liste unserer Gäste ist, ich darf schon sagen, wie immer hochkarätig. Ich bin mir sicher, dass unser Symposium auch in diesem Jahr viele wertvolle Einblicke in die noch sehr spannenden Entwicklungen des Zahlungsverkehrs liefern wird. Ich selber gehe fest davon aus, dass vor allem ein Aspekt bei allen Sessions eine große Rolle spielen wird. Und hier meine ich die Bedeutung Europas und damit natürlich auch die Bedeutung des gemeinsamen Dialogs, gerade in bewegten Zeiten wie diesen. Denn nur gemeinsam können wir die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen.
Sie haben es gerade angesprochen, Herr Balz. Sie selbst setzen sich ja auch seit geraumer Zeit sehr intensiv für ein eigenes europäisches Payment Scheme ein, als echtes Gegenstück vielleicht zu den US-amerikanisch geprägten Anbietern wie Mastercard und PayPal. Was ist Ihr Gefühl gerade, Ihr Eindruck aus Ihren Gesprächen mit der Praxis? Sind die Chancen dafür weiter gesunken im Moment durch die aktuelle geopolitische Lage, die ja nicht nur Gutes für Europa verheißt?
Das ist richtig. In meinen Augen ist Europa in diesen schwierigen Zeiten sogar noch enger zusammengerückt und hat sich sowohl nach innen wie auch nach außen aus meiner Sicht sehr geschlossen bislang präsentiert. Ich würde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deswegen zunächst einmal gerne erklären, warum wir uns überhaupt über die europäische Souveränität hier Gedanken machen. Ein Thema, was gerade im Zahlungsverkehr, wie ich finde, so wichtig ist, weil grundsätzlich kommt ja dieser Begriff eher etwas sperrig daher. Für Überweisung und Lastschrift im Euro haben wir ja gemeinsame SEPA-Formate. Aber im Kartenzahlungsverkehr und bei den Zahlungsverfahren für den Onlinehandel sind es entweder nationale Zahlungssysteme oder Services eben von weltweit tätigen Anbietern. Ich denke etwa an die Girocard in Deutschland für Kartenzahlungen im Handel, Ideal in den Niederlanden für den E-Commerce oder Bizum in Spanien für Smartphone-basierte bargeldlose Zahlungen von Person zu Person. Bislang ist es eben nicht gelungen, hier Lösungen zu etablieren, mit denen die Menschen unabhängig von internationalen Anbietern wie Mastercard, Visa oder PayPal überall in Europa, wie es ja eben mit dem Euro-Bargeld möglich ist, bezahlen können. Und deswegen sehen wir die strategische Notwendigkeit, eine europäische Zahlungslösung hier zu schaffen. Dies ist auch in der sogenannten Retail-Payments-Strategie des Eurosystems verankert. Das Ziel einer solchen gemeinsamen europäischen Lösung verfolgt hier jetzt die sogenannte European Payments Initiative. Die meisten kennen sie besser unter der Abkürzung EPI. Dazu haben sich ja große europäische Banken und auch Infrastrukturanbieter zusammengefunden. Leider muss ich sagen, sind diese Bemühungen für EPI etwas ins Stocken geraten. Aktuell sind noch 11 Banken und 2 Infrastrukturanbieter aus Frankreich, Deutschland und Belgien dabei. Aber das sind eben auch große Zahlungsverkehrsmärkte in Europa. Und ich hoffe deshalb sehr, dass EPI dann doch an den Start gehen wird.
Zweites wichtiges Thema, ganz aktuell im Zusammenhang, wenn man über Zahlungsverkehr spricht, natürlich der digitale Euro. Wie steht es um den digitalen Euro? Gibt es schon mehr Klarheit, wann dieser kommen wird? Und auch natürlich, was die Menschen interessiert, die Unternehmen wie die Menschen, in welcher Form er eingeführt werden wird?
Also es ist erstmal so, dass das formale Projekt zum digitalen Euro im Oktober vergangenen Jahres, im Oktober 2021 gestartet ist, und zwar mit einer sogenannten zweijährigen Untersuchungsphase. Bis Herbst 2023 soll das Eurosystem hier ein konkretes Konzept ausarbeiten, wie ein digitaler Euro ausgestaltet werden könnte. Dazu zählen unter anderem die Eigenschaften eines digitalen Euro, also zum Beispiel, in welcher Form könnte er verfügbar gemacht werden oder wie würde auch die technische Abwicklung funktionieren. Und wie immer bei solchen großen Projekten, es sind auch noch eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen zu klären. Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsphase entscheidet der EZB-Rat in enger Abstimmung mit dem europäischen Gesetzgeber, ob der digitale Euro auch tatsächlich eingeführt werden wird. Die Einführung des digitalen Euro ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und gesellschaftlich relevant. Auch deshalb braucht es hier die uneingeschränkte Unterstützung der Politik. Dann würde sich nach aktuellem Planungsstand eine dreijährige Realisierungsphase anschließen. Dieser Zeitplan ist sicherlich sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass es hier um eine völlig neue Form von Geld geht. Wie genau er schließlich aussehen wird, das diskutiert das Eurosystem derzeit in eigens dafür eingerichteten Gremien und nähert sich damit einem vollständigen Entwurf schrittweise an. Allzu sehr ins Detail gehen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt daher noch nicht, aber eines ist schon gesetzt: ein digitaler Euro soll für alle gängigen Zahlungsformen anwendbar sein, insbesondere für jene, die im E-Commerce zur Abwicklung und zur Anwendung kommen, weil genau diese nach wie vor sehr stark zunehmen. Und dazu brauchen wir eine Lösung, die technologisch state of the art, für die Nutzer im höchsten Maße bequem und in ganz Europa einsetzbar ist. Denn das genau wünschen sich eben die Bürgerinnen und Bürger bei uns auf dem Kontinent.
Keine Details, lieber Herr Balz, das nehme ich mit, aber ich höre durchaus eine gewisse Überzeugung, eine große Überzeugung bei Ihnen, was dieses Projekt angeht. Worin sehen Sie denn neben der Überzeugung aber auch die Herausforderung bei der Ausgestaltung des digitalen Euro? Er ist ja nicht ganz unumstritten.
Natürlich untersuchen wir im Rahmen des Projekts auch sehr eingehend die möglichen Risiken, die mit der Einführung eines solchen digitalen Euro verbunden wären. So diskutieren wir beispielsweise intensiv darüber, ob wir für den digitalen Euro eine Art Obergrenze benötigen. Dies ist ein zentraler Punkt, denn wir möchten natürlich unbedingt vermeiden, dass es nach der digitalen Euro-Einführung in großem Maße zu Umschichtungen von Einlagen aus dem privaten Bankensystem in Richtung der Zentralbanken kommt. Auch wichtige Fragen zum Thema Datenschutz und Privatsphäre stehen auf der Agenda, denn die bestehenden Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Beachtung finden, während zugleich die Daten der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich geschützt werden. Eine vollständige Anonymität wie beim Bargeld wird es also am Ende nicht geben können. All diese Fragen werden wir eingehend prüfen, sind eben auch schon dabei. Der digitale Euro muss genau dasselbe Vertrauen genießen wie das Bargeld. Sprich, es darf nicht schiefgehen. Und um eben das sicherzustellen, muss als Credo für das gesamte Projekt gelten: Sorgfalt vor Schnelligkeit.
Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann haben wir mit dem digitalen Euro künftig quasi eine, ich nenne es mal, vierte Art von Geld. Wir haben das Bargeld, wir haben das Geld der Menschen auf den Bankkonten, wir haben das Geld der Unternehmen auf den Konten und künftig, wenn es alles klappt, den digitalen Euro. Aber daneben gibt es ja noch andere Kryptowährungen, noch andere Token. Was glauben Sie, welche Rolle werden Kryptowährungen und Token im Zahlungsverkehr der Zukunft spielen und wie sieht das eine Notenbank?
Vielleicht mal eins vorweg. Gerade im Englischen ist die Bezeichnung Cryptocurrency auf Deutsch, also Kryptowährung, recht gebräuchlich. Als Zentralbank sprechen wir beim Blick auf Kryptotoken wie zum Beispiel Bitcoin allerdings nicht von einer Währung. Als offizielle Währung wird die Geldeinheit definiert, die eben von den Zentralbanken eines Währungsraumes herausgegeben wird und gesetzliches Zahlungsmittel ist. In Deutschland wie im Euroraum ist dies allein der Euro. Der Begriff Kryptotoken ist deshalb zutreffender. Diese sind aber vielfach ungedeckt und finden eher Verwendung als äußerst volatile Spekulationsobjekte, wie ich sie gerne bezeichne. Die hohen Anforderungen des Zahlungsverkehrs können sie eben nicht erfüllen. Häufig stehen diesem Anspruch bei Kryptotoken auch eine mangelnde Skalierbarkeit und vor allen Dingen eine hohe Volatilität im Weg. Neben den starken Kursschwankungen, die einer Verwendung als Wertspeicher oder Zahlungsmittel entgegenstehen, sind Kryptotoken, die auf der Basis von dezentralen Netzwerken funktionieren, schlichtweg nicht für die hohen Durchsätze im Zahlungsverkehr konzipiert. Und es fehlt auch an einer Kontrollinstanz, die Risiken im Gesamtsystem überwacht, identifiziert, bewertet und falls notwendig eben auch reduziert. Im klassischen Zahlungsverkehr verlangen wir von Zahlungssystemen und Zahlungsverfahren die Einhaltung von entsprechenden regulatorischen Standards. Dann kommt etwas weiteres hinzu. Die Skepsis auf der Verbraucherseite ist weiter recht groß. Laut unserer aktuellen Zahlungsverhaltensstudie, die wir ja im Juli diesen Jahres veröffentlicht haben als Bundesbank, können sich 80% der Befragten nicht vorstellen, Kryptotoken wie zum Beispiel den Bitcoin zu kaufen oder gar zu nutzen. Anders könnte es sicherlich im Falle sogenannter gedeckter Token aussehen, den sogenannten Stablecoins. Denn mit ihnen geht ein höheres Maß an Wertstabilität einher. Dies macht sie potenziell attraktiver für Zahlungsverkehrs- und auch Wertaufbewahrungszwecke, wobei aus Nutzersicht auch bei Stablecoins nicht unerhebliche Risiken bestehen. So hat der Kurssturz des algorithmisch gesteuerten Terra USD Stablecoin gezeigt, dass es auch hier mit der Stabilität nicht so ganz einfach ist. Sie sehen, im digitalen Umfeld genießen private Geldformen nicht das gleiche Maß an Vertrauen wie staatliches Geld. Wenn es um stabile Währungen geht, sehe ich den Ball deshalb weiter klar im Spielfeld der Zentralbanken.
Welche technischen Entwicklungen werden darüber hinaus den Zahlungsverkehr von morgen prägen?
Ja, grundsätzlich führt natürlich die zunehmende Digitalisierung zu großen Veränderungen, nicht nur in unserer Welt allgemein, sondern auch im Besonderen natürlich im Zahlungsverkehr. Plattformbasierte digitale Ökosysteme bilden sich in immer mehr Bereichen heraus und der Zahlungsverkehr wird sich hier möglichst reibungslos integrieren müssen. Sowohl stark technikorientierte Fintechs als auch die Big Techs wie etwa Apple, Amazon oder Google bieten zunehmend Zahlungsdienste an. Gerade wenn Zahlungsdienste in die Plattformen der Big Techs integriert werden, könnte dies zu sogenannten Login-Effekten führen, die einen Wechsel zu anderen Anbietern außerordentlich mühsam machen. Regulatoren sehen die Gefahr, dass diese Plattformen aufgrund ihrer Reichweite eigene Regeln und Standards durchsetzen können. Und die Alternative sind hier aus meiner Sicht offene Ökosysteme auf Basis von Open Banking. Und dann dürfte auch die Bedeutung des Internet of Things steigen. Hier könnten beispielsweise mittels programmierbarer Zahlen neue Geschäftsmodelle entstehen und dann vollständig in die Lieferketten integriert werden. Man denke nur einmal an die automatische Bezahlung an der E-Ladesäule durch das Fahrzeug selbst. Für solche Machine-to-Machine-Zahlungen braucht es eben digitales Geld und zudem würden auch Per-Use-Modelle, also das Bezahlen in Echtzeit in Abhängigkeit von Verbrauch, mit Kleinstbetragszahlungen möglich werden. Und natürlich könnte auch digitales Zentralbankgeld, sofern es denn tatsächlich kommt, einen wichtigen Beitrag hierzu leisten. Nicht zu übersehen ist sicherlich auch die zunehmende Digitalisierung des Bezahlens auch schon an der Ladenkasse in Deutschland. Neben der steigenden Kartennutzung erfreuen sich auch die Zahlungen mit dem Smartphone und sogenannten Wearables zunehmender Beliebtheit. Auch hier zeigt die Zahlungsverhaltensstudie der Bundesbank, dass 17% derjenigen, die ein Smartphone und 27% derjenigen, die Wearables mit Bezahlfunktionen besitzen, damit bereits an der Ladenkasse bezahlt haben. Das Bezahlen mit dem Smartphone ist vor allen Dingen in der jungen Generation beliebt, sodass davon auszugehen ist, dass der Anteil in der Zukunft auch weiter steigen dürfte.
Open Banking, Internet of Things, Machine-to-Machine-Zahlungen und digitales Geld, digitales Zentralbankgeld, da stellt sich für mich natürlich die Frage, welche Rolle spielen denn Banken noch in dieser Zukunftsvision des Payments?
In meinen Augen lautet die Antwort klar und deutlich, Banken werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Banken als Intermediäre erfüllen heute schon sehr wichtige Funktionen und diese werden auch in der Zukunft gebraucht. Banken bilden in finanziellen Angelegenheiten das Gesicht zum Kunden und auch der digitale Euro dürfte ohne privatwirtschaftliche Intermediäre wie eben die Banken nicht funktionieren. Sprich, ohne Kooperation mit der Kreditwirtschaft wird uns die Einführung eines digitalen Euro nicht gelingen. Wir setzen dabei auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir als Zentralbanken sehen uns als Anbieter einer grundlegenden Infrastruktur, während das Kundengeschäft weiterhin Aufgabe der Banken und Sparkassen bleibt.
Und wie stellt sich die Bundesbank auf all das ein, was da in Zukunft auf sie zukommt?
Naja, auch die Bundesbank muss natürlich hier mit der Zeit gehen. Die Bundesbank selber nimmt die Herausforderung der Digitalisierung an und nicht nur im Zahlungsverkehr, sondern eben auch in anderen Bereichen, in der Bankenaufsicht, Marktoperationen. Ich glaube, wir müssen hier in der Tat überlegen, was wir strukturell brauchen an Mitteln, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch an Systemen. Und auch da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren weiter voranschreiten. Wir freuen uns ehrlicherweise aber eben auch auf diese Weiterentwicklung und eben auch diese Zukunftsperspektiven. Gehen Sie davon aus, dass wir als Deutsche Zentralbank da sehr nah am Ball bleiben werden.
Lieber Balz, das macht mir Hoffnung und Mut. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, lieber Otto, für das Gespräch.